Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Miriam Kitt, hallo und herzlich willkommen zu Medias Res. Und wir müssen uns auch in dieser Woche wieder einem Thema zuwenden, das eigentlich schon am Freitag unser Schwerpunkt war, nämlich Patricia Schlesinger. Der Druck war offenbar zu groß geworden. Nur wenige Tage nach ihrem Rücktritt als ARD-Vorsitzende hat Schlesinger am Sonntag nun auch ihr Amt als Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg niedergelegt, das sie seit 2016 innehatte. Zuvor hatte es Vorwürfe gegen Schlesinger gegeben, sie hätte mögliche Interessenskonflikte nicht öffentlich gemacht und wäre zu verschwenderisch mit RBB-Geldern umgegangen. Bestätigt sind diese Vorwürfe bislang nicht. Die diesbezügliche Compliance-Prüfung läuft noch. Wie sind die Vorgänge rund um Patricia Schlesinger einzuordnen und welche Konsequenzen müssen daraus gezogen werden? Das ist auch Thema bei uns jetzt und darüber konnte ich kurz vor der Sendung mit Olaf Steenfahrt sprechen. Er ist Sprecher der Initiative Unsere Medien, die sich für einen zukunftsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk einsetzt und für mehr Transparenz. Ihn habe ich gefragt, ob es auch die Transparenz war, über die Schlesinger am Ende gestolpert ist.
Also auf jeden Fall war es zunächst mal die fehlende Transparenz, sowohl intern als auch extern. Das wird ja nun immer mehr klar. Andererseits kann man aber auch sagen, dass investigativer Journalismus an dieser Stelle ja genau diese Transparenz geschaffen hat und insofern auch seine Rolle erfüllt hat.
Was irgendwie ironisch ist, da sie ja selber Investigativjournalistin war.
Genau, also insofern fragen sich ja, glaube ich, auch viele Kollegen und Ex-Kollegen, wie konnte das passieren? Jemand, der wirklich vom Fach ist und wirklich weiß, wie der Hase läuft, genau sich so zu verhalten, das ist schon erstaunlich.
Patricia Schlesinger selbst begründet ihren Rücktritt damit, dass aktuell nicht mehr die publizistische Leistung des Senders im Vordergrund stünde, sondern mögliche und angebliche Verfehlungen der Intendantin. War Ihr Rücktritt wichtig, um Schaden vom RBB und vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt abzuwenden?
Also das ist ja immer eine Frage des Zeitpunktes. Es war sicher schon zu spät, das hätte früher kommen müssen, denn das sehen wir jetzt ja auch an den Reaktionen, dass, ja, wie man so schön sagt, immer was kleben bleibt. Das gilt sicher für die Protagonistin, das gilt für den RBB, aber natürlich fatalerweise auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt. Und das erleben wir ja nun schon, wie die Gegner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks das als Steilvorlage nutzen, um das System insgesamt zu attackieren.
Also glauben Sie, das war Wasser auf die Mühlen derer aus dem rechten Spektrum zum Beispiel, die sich eigentlich darüber freuen würden, wenn es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr geben würde?
Ja, das glaube ich nicht nur, das sieht man jetzt ja schon, wobei ich das rechte Spektrum so ein bisschen korrigieren würde. Das ist es ja nicht nur, sondern es gibt ja auch neoliberale Strömungen, die jetzt nicht unbedingt recht sind, die aber auch für eine Privatisierung des öffentlich-rechtlichen Systems sprechen und sich dann im Zweifelsfall auch mit rechten Kräften verbünden, wie eben unter anderem auch natürlich fälliger Interessen, zum Beispiel die einfach öffentlich-rechtlich als Marktverzerrung und Konkurrenz wahrnehmen. Die würde ich jetzt auch nicht als rechts bezeichnen, aber das ist natürlich eine recht unheilige Allianz.
Die Vorwürfe gegen Patricia Schlesinger wurden bislang allerdings nicht bestätigt. Das scheint jetzt aber irgendwie in der Debatte gerade gar keine Rolle mehr zu spielen, oder?
Vielleicht ist das auch gar nicht schlecht, weil es ist ja nicht an Ihnen oder mir oder irgendjemandem in der Öffentlichkeit jetzt über diese Sachverhalte zu richten, weil dafür haben wir alle ja im Moment viel zu wenig Informationen. Da gibt es wahrscheinlich Fachleute und das ist ja auch so kommuniziert worden, die jetzt sich mit der Aufklärung befassen. Ich glaube aber, wie bei allen Skandalen oder Problemen ist der Sachverhalt das eine, aber mindestens genauso wichtig ist ja auch, wie man mit diesem Sachverhalt und mit den Fehlern umgeht und welche Lehren daraus gezogen werden.
Lassen Sie uns, bevor wir Lehren für die Zukunft ziehen, vielleicht einmal noch auf den Fall schauen und auf die Gegenseite. Patricia Schlesinger war die Chefin eines großen Medienhauses. In ihrem Büro ließ sie Parkett verlegen. Sie hatte einen Dienstwagen, den sie auch mal privat benutzt hat. Ihr berufliches Betätigungsfeld überschnitt sich scheinbar mit dem ihres Mannes, der auch Journalist ist. Und sie traf einflussreiche Leute zum Essen, auch bei ihr zu Hause. Ist das jetzt Vetternwirtschaft und Dekadenz oder sind das ganz normale Vorgänge an der Spitze eines Medienhauses?
Also das eine schließt möglicherweise das andere nicht aus. Daran liegt ja genau das Problem, dass wahrscheinlich jeder einzelne Vorgang vielleicht sogar irgendwie noch begründbar ist, aber in der Summe eben halt sich einfach ein Eindruck verfestigt, dass da jemand einfach komplett abgehoben von der Realität agiert hat. Gerade in einer Zeit, wo ja öffentlich-rechtliche Medien, und zwar nicht nur bei uns, sondern man schaut sich nur den Zustand der BBC gerade an oder in Frankreich, wo die Rundfunkgebühr abgeschafft wurde von Präsident Macron, wirklich zunehmend unter Druck steht und unter Aufsicht auch zu Recht. Und dann eben quasi so eine offene Flanke zu bieten und eben vor allen Dingen in der Summe dieser einzelnen Punkte, ich glaube, das ist eigentlich das, was alle sprachlos macht.
Es gibt ja zwei Kernthemen, die Vorwürfe durchziehen, punkto Schlesinger. Das eine ist die Verschwendung von Beitragsgeldern, die ihr vorgeworfen wird. Das andere ist das Thema Vetternwirtschaft. Wenn wir zunächst beim Thema Geldverschwendung noch kurz bleiben. Da gab es auch an ihrem Gehalt Kritik. Das sei dekadent, so wurde es in Teilen der Medienberichterstattung dargestellt. Sie verdient jährlich knapp über 300.000 Euro. Damit liegt sie als Intendantin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Mittelfeld. Ist die Kritik gerechtfertigt?
Das kommt, glaube ich, immer darauf an, wie man es vergleicht. Also jeder Geschäftsführer einer städtischen Entsorgungsgesellschaft einer mittleren Stadt in Deutschland verdient wahrscheinlich mehr. Das ist wahrscheinlich gar nicht so zu kritisieren. Aber die Gehaltserhöhung und der Bonus und dann noch irgendwie die Übernahme der Versteuerung des Dienstwagens, der eigentlich Lohnbestandteil ist, on top, all das passiert ja offenbar in relativ kurzer Zeit. Da geht es dann wieder gar nicht so sehr um den Betrag an sich, sondern eben um diese Einzelereignisse, die dann zusammengenommen eben einfach ein verheerendes Bild abgeben in einer Zeit, wo der Journalismus als Beruf ja immer prekärer wird, auch gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich immer weniger Journalistinnen und Journalisten abgesichert sind durch eine feste Stelle, die Honorare sinken etc. 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 Auch mit entschieden durch so jemanden wie eben eine Intendantin eines öffentlich-rechtlichen Senders und dann eben halt Wasser zu predigen und Wein zu trinken, das ist natürlich ein fatales Signal.
Der andere Punkt und vielleicht das für das eigentliche Compliance-Verfahren gravierendere ist der Vorwurf der Vetternwirtschaft. Schlesinger soll ein gutes Verhältnis zum Verwaltungsratschef des RBB, Wolf-Dieter Wolf, haben und dieser soll Schlesingers Mann, auch Journalist, einen Kontakt vermittelt haben, den er dann als Mediencoach beraten hat. Ist das jetzt normales Networking oder tatsächlich die skandalöse Vetternwirtschaft, von der gesprochen wird?
Naja, es wirft vor allen Dingen ein schwieriges Licht auf die Rolle der Kontrollorgane, die ja eigentlich genau die Aufgabe haben, eben halt das Management eines solchen großen Unternehmens eben halt zu beaufsichtigen. Und wenn da eben halt Interessenkonflikte genau an dieser sensiblen Stelle auftreten, wie das hier offenbar der Fall zu sein scheint, dann steht in der Tat das System natürlich insgesamt in Frage und zu Recht.
Und Sie fordern ja schon seit längerem, dass die Kontrollorgane beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gestärkt und verbessert werden sollen. Was hat im Fall Schlesinger Ihrer Einschätzung nach gefehlt und was muss jetzt verbessert werden?
Also gibt es eine Reihe von Punkten. Es hat ja schon mal eine Reform der Gremien vor kurzer Zeit gegeben, wo man sich bemüht hat, den Einfluss der Politik und des Staates zu minimieren. Interessanterweise passierte das damals nicht, weil die Gremien sich irgendwie selbst reformiert hätten oder die Sender das angetrieben hätten oder gar die Öffentlichkeit. Und das wurde schlicht vom Bundesverfassungsgericht im Prinzip angeordnet. Aber das hat ja leidlich gut funktioniert. Schade nur, dass wir es mittlerweile mit einer ganz anderen und mindestens genauso problematischen Abhängigkeit der Gremien zu tun haben. Nicht von der Politik, sondern eine Abhängigkeit von den Sendern selbst, die sie eigentlich kontrollieren sollen. Und da ist das ja hier so ein Paradebeispiel, dass im Prinzip die Sender eigentlich die Kontrolleure, die sie beaufsichtigen sollen, an einer sehr, sehr kurzen Leine führen. Das zeigt sich ja jetzt nicht nur durch solche, ich sag mal, fast skandalösen möglicherweise Vorgänge, sondern auch so durch ganz banale Sachverhalte, wie zum Beispiel, wobei kurzer Einschub, das sollte man auch nicht generalisieren, da gibt es auch Unterschiede zwischen den einzelnen ARD und ZDF-Anstalten, aber grundsätzlich schon meistens so ist, dass die Gremiensekretariate Teile der Intendanz sind. Das heißt also sehr eng verflochten, auch gerade was Ressourcen angeht, mit dem Sender selbst. Und das führt natürlich zu einer ganz, ganz starken Abhängigkeit einfach in der Sache, dass einfach Vorlagen vorbereitet werden, sehr komplexe Themen, die dann im Prinzip ja von Ehrenamtlern in relativ kurzer Zeit bewertet werden müssen. Und das mindert natürlich das Gewicht und im Prinzip auch die Unabhängigkeit dieser Gremien. Und im Extremfall führt es dann eben auch zu solchen Problem.
Sie fordern also eine Entflechtung dieser Gremien. Nun hat Brandenburgs SPD-Fraktionschef Daniel Keller als Reaktion auf den Fall Schlesinger gefordert, dass die Verwaltung des RBB und seiner Finanzen künftig stärker der Prüfung durch den Landesrechnungshof der Länder Berlin und Brandenburg unterliegen soll. Wäre das eine gute Idee?
Also ich glaube, man muss da unterscheiden, eigentlich, dass es zwei Rollen gibt, die die Gremien ja klassisch ausführen sollen und die oft auch vermischt werden. Das eine ist ja so, ja, vereinfacht gesagt, die Interessenvertretung der Beitragszahler. Da wird ja manchmal sogar von einem Parlament gesprochen, der Gebühren- und Beitragszahler. Das ist natürlich totaler Blödsinn, weil es sich hier um reine Interessenvertreter handelt. Das ist ja schon Teil des Problems. Das ist also eher eine mittelalterliche Ständeversammlung als ein Parlament, was da sich versammelt und die Interessen unserer aller vertreten soll. Das ist die eine Rolle, über die man sicher reden muss und die reformiert werden muss. Und die zweite Rolle ist im Prinzip wirklich die, ich sag mal, knallharte unternehmerische Aufsicht. Und da braucht es in der Tat Profis. Und ich persönlich kann der Idee der Rechnungshöfe sicher nicht als einzelne Instanz, aber zumindest als Unterstützung sehr viel abgewinnen, denn die Rechnungshöfe spielen ja auch heute schon eine sehr, sehr dankenswerte und positive und konstruktive Rolle bei der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, also der KEF, die ja im Prinzip das Budget der Sender prüft. Und insofern ist das durchaus naheliegend.
Sagt Olaf Steenfart, er ist Sprecher der Initiative Unsere Medien, die sich für einen zukunftsfähigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk einsetzt und für mehr Transparenz. Mit ihm habe ich über den Rücktritt von Patricia Schlesinger als Intendantin des RBB gesprochen. Vielen Dank.
Ich danke.